Durch die kommende Stunde begleitet Sie Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Schön, dass Sie mit dabei sind. Im Jahr 2014 war Ingrid Sporrer ein körperliches Wrack. Vielfach gebrochene Knochen im ganzen Körper, die Organe gaben nach und nach ihren Geist auf. Einzelne Muskeln hatten sich von den Knochen gelöst. Die Operationen der Jahre davor konnte sie schon kaum noch zählen. Um weiterzuleben und die Schmerzen einigermaßen zu ertragen, schluckte sie bis zu 50 Tabletten am Tag und stand unter Morphium. Kein Arzt gab ihr eine ernsthafte Überlebenschance. Heute sitzt Ingrid Sporrer bei uns im Studio und erzählt uns davon, wie sie ein neuer Mensch wurde. Herzlich willkommen, Frau Sporrer. Ich grüße Sie.
Vielen Dank. Ich begrüße Sie auch und ich freue mich, dass ich hier in Radio Horeb Zeugnis ablegen darf für einen wunderbaren Gott.
Frau Sporrer, Sie sind aus der Gegend von Nürnberg zu uns gekommen. Danke, dass Sie die Fahrt gemacht haben. Wie geht es Ihnen denn heute?
Es geht mir großartig. Ich bin fit wie ein Turnschuh. Ich mache den Jungen noch was vor. Mein Sohn sagte neulich zu mir, bei deinem Tempo kommen wir gar nicht mehr mit. Ich glaube, ich habe ganz viel nachzuholen. Ich bin jetzt zwar schon 76, aber mir ging's noch nie so gut in meinem Leben. Das heißt nicht, dass ich bumbel gesund bin. Ich nehme also immer noch Tabletten. Ich habe immer noch einige Baustellen im Körper. Aber das ist Nebensache. Die Hauptsache ist beseitigt und ich kann damit wunderbar leben, wunderbar umgehen. Und ich fühle mich einfach großartig und ich bin so dankbar und fühle mich so gesegnet.
Sie erzählen Ihre Geschichte nicht nur bei uns im Radio, sondern Sie werden immer wieder auch zu Vorträgen eingeladen. Warum erzählen Sie Ihre Lebensgeschichte so gerne weiter?
Nun, Gott hat zu mir gesagt, ich soll es weitererzählen. Und ich war da überhaupt nicht in der Lage. Ich war eine kleine graue Maus sozusagen. Ich war schüchtern, zurückhaltend und ich dachte nie, dass ich das könnte. Und ich sagte, lieber Gott, wenn ich das machen soll, dann musst du mir helfen. Ohne dich geht gar nichts. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Vortrag gehalten. Ich habe noch nie in meinem Leben über Gott gesprochen. Das habe ich mich gar nicht getraut. Und jetzt soll ich plötzlich vor Leuten stehen und von dir erzählen. Wie soll ich das machen? Ohne deine Hilfe geht gar nichts. Und wie Sie sehen, er hat mir geholfen. Und wie? Heute, wenn ich anfange zu reden, kann ich nicht mehr aufhören. Ich rede wie ein Buch und es macht mir solche Freude.
Da werden wir uns jetzt drauf freuen, wenn wir aus Ihrem Lebensbuch jetzt einiges erzählt bekommen, Frau Sporrer. Ihre Krankengeschichte ist ja recht geheimnisvoll. Also die Ärzte tappen immer noch im Dunkeln. Dabei ging es schon sehr früh los in Ihrem Leben. Vielleicht gucken wir mal auf den Anfang. Sie sind geboren 1944, also
42.
Noch, mitten im zu Ende.
42. Mitten im, 1942, es war noch Krieg und da fielen noch die Bomben, als ich zur Welt kam. Mit Pauken und Trompeten bin ich zur Welt gekommen, sozusagen.
Das heißt schon, das ist ein prägendes Moment, aber auch noch im Krieg ging Ihre Krankengeschichte los. Das vielleicht erzählen Sie selbst einmal kurz.
Ja, meine Mutter war damals evakuiert in der Fränkischen Schweiz, denn die Männer waren ja alle im Krieg. Mein Vater war auch weg und sie war mit den drei Kindern ausquartiert worden, weil die amerikanischen Soldaten unsere Wohnungen brauchten. Und wir lebten in der Fränkischen Schweiz, Autos gab es auch keine. Und als ich damals krank wurde, ein Insektenstich hinterm Ohr, der wohl sehr, sehr schlimm war, hat man mich mit dem Pferdefuhrwerk ins Erlanger Universitätsklinikum gefahren. Dort wurde ich 6 Wochen behalten. Ich wurde operiert. Und wie sich viel, viel später mit 60 rausgestellt hat, fehlt mir eigentlich ein Stückchen meines Gehirns, das da offensichtlich in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ja, und seit dieser Zeit lebte offensichtlich ein Virus in meinem Körper, den man festgestellt hat, als ich 38 Jahre alt war, als man sich gewundert hat, was ich für seltsame Krankheiten bekomme. Und niemand konnte sich das richtig erklären. Ja.
Frau Sporrer, vielleicht kurz eine Operation nach einem Insektenstich. Was war das? Hat sich da dann so ein großes Abszess gebildet? Oder?
Ja, das war hinterm Ohr. Und wie das genau war, weiß ich nicht. Also ich weiß das nur von Erzählungen meiner Mutter und ich muss wohl sehr krank gewesen sein. Das ist wohl bis ins Gehirn eingedrungen und so musste ich operiert werden. Und da war ich damals 6 Wochen in der Uniklinik. Das war also mein Lebensanfang mit 1,5 Jahren.
Auch noch im ausgehenden Krieg sozusagen. Und dann haben die Krankenhausaufenthalte eigentlich kaum noch ein Ende genommen.
Ja, so ist es immer wieder. Ne? Und ich war auch ein schwächliches Kind. Es war ja so, wer den Krieg überlebt hat, das war eine Kämpfernatur. Offensichtlich war ich eine, denn ich war zwar mickrig und schwach und immer blass. Und die Ärzte sagten, was wollen Sie denn, das ist ein Kriegskind. Aber ich habe mich durchgekämpft. Und so war das schon von Anfang an. Und der Kampfgeist ist in mir immer noch, muss ich sagen. Ich habe dann verschiedene Operationen gehabt, schon im Grundschulalter. Ich habe, das waren Drüsenoperationen. Ich habe dann zwischendurch auch mal eine Koffeinvergiftung bekommen als Kind mit 5 Jahren, wo ich beim Kindergeburtstag eine Mokkatorte serviert bekommen habe. Und da war 2-mal ein Herzstillstand. Also damals hat mich Gott schon nicht sterben lassen. Und so ging das weiter. In meinem ganzen Leben bin ich eigentlich 5-mal gestorben, in Anführungsstriche. Aber Gott wollte das nicht. Er hat mich immer wieder weitergeschoben und er hat mich immer wieder leben lassen.
Ich kann mir vorstellen, dass wenn ein Kind immer wieder aus der Familie rausgerissen, immer wieder so eine Keule kommt, dann wieder eine Operation und so, das muss ja auch seelische Auswirkungen haben.
Ja, selbstverständlich. Vor allem, ich konnte mich gar nicht richtig erholen. Ich war halt immer viel schwächer als die anderen. Ich habe mich damals schon gewundert. Ich war einfach anders. Ich war auch vom Charakter her anders. Ich konnte keinem was Böses tun. Ich habe mein Taschengeld immer für andere ausgegeben, nie für mich. Später haben meine Schulkameradinnen zu mir gesagt, du warst immer was Besonderes. Das wollte ich eigentlich gar nicht sein. Aber so war ich einfach. Und durch meine Schwäche konnte ich auch nicht alles mitmachen. Ich war immer schnell erschöpft, schnell müde. Und ja, so hat sich das weitergezogen durch mein ganzes Leben. Dann bin ich mit 11, bin ich dann auf dem Eis wir waren von der Schule aus beim Schlittschuhlaufen. Ich bin aufs Steißgang geflogen, habe mir das gebrochen. Es hat sich niemand drum gekümmert, obwohl ich gesagt habe, ich habe Schmerzen. Das vergeht schon wieder, hat man gesagt. Und ja, so war das damals eben. Da hat man einfach nicht drauf geachtet. Ich habe mir dann nichts mehr sagen trauen, denn damals haben die Kinder nichts sagen dürfen. Da hieß es, wenn ein Erwachsener spricht, hast du zu schweigen. Auch in der Schule durfte man nichts dagegen sagen. Man durfte nicht fragen. Man war einfach ja untergeordnet und man musste still und brav sein. Und ich war ein sehr braves Kind, denn im Religionsunterricht in der Grundschule hatten wir Franziskanerpater, die uns erzählt hat, bei der lässlichen Sünde kommt man ins Fegefeuer und bei der Todsünde in die Hölle. Und ich wollte weder dorthin noch dorthin. Und deswegen war ich ein ganz braves Kind, aus lauter Angst vor der Hölle und vor dem Fegefeuer. Ja, und auch
das heißt, das gebrochene Steißbein hat sich dann ausgewirkt.
Das gebrochene Steißbein hat sich eigentlich durch mein ganzes Leben gezogen. Es ist wohl immer wieder geheilt. Es ist dann beim Sport, beim Bodenturnen gebrochen. Ich wollte dann Radfahren. Dann ist es beim Radfahren gebrochen. Auf dem Sattel natürlich hat es nicht ausgehalten. Es ist auch gebrochen bei der Entbindung, bei meinem Sohn wieder gebrochen. Und später dann, ja, als ich dann schwere Osteoporose hatte im hohen Alter, da ist es dann gleich 2-mal wieder gebrochen mit Knochenhautentzündung. Also es hat sich durch mein ganzes Leben gezogen. Und heute laufe ich immer noch mit einem Kissen rum, weil mir das lange Sitzen sonst beschwerlich ist. Aber sonst ist alles okay. Das ist mein Markenzeichen. Ich glaube, die Leute kennen mich nicht anders als mit dem Kissen unterm Arm.
Diese ganzen Eingriffe, die Sie hatten, die Brüche und so weiter, das war ja auch extrem schmerzhaft. Und Sie sagen immer, Gott hat Sie da durchgeschoben, er hat Sie getragen und so. Das klingt ja verrückt. Man könnte ja genauso gut sagen, sich vorstellen, dass wenn jemand so etwas erlebt, dass man anfängt zu hadern. Bei Ihnen scheint das nicht der Fall gewesen zu sein.
Naja, man hat ja immer 2 Möglichkeiten, sich zu entscheiden. Ich konnte entweder verbittert werden und unausstehlich, und solche Fälle habe ich in Krankenhäusern oft gesehen und das wollte ich auf keinen Fall, oder ich musste das so annehmen, wie es war. Und ich habe mich dafür entschieden, es einfach anzunehmen, und als es später unerträglich war, habe ich mein Leiden einfach, wie ich es nicht mehr ertragen konnte, habe ich es einfach Jesus aufgeopfert. Ich sagte, du hast so viel für uns gelitten. Wenn du möchtest, dass ich jetzt für dich leide, dann ist es eigentlich nur fair. Und wenn es dir was hilft, dann tue ich das für dich, Jesus. Und sie werden sich wundern, aber als ich das gesagt habe und es gebetet habe und mein Leiden aufgeopfert habe, da ging es mir mit einem Mal richtig gut. Da ist Freude, Frieden bei mir eingekehrt, eine Gelassenheit. Ich habe nicht mehr gehadert, ich hatte nicht mehr so viel Angst. Es war einfach wunderbar. Ich konnte mit der Krankheit auf einmal umgehen. Und das war mir sehr, sehr wichtig. Und meine Enkelkinder haben damals gefragt, den Papa, Papa, wie geht es eigentlich? Die Oma ist doch eigentlich so schwer krank. Wieso ist die immer so fröhlich? Die konnten das ja schon gar nicht begreifen. Und das war eigentlich meine Stärke, dass ich das alles... Ich habe ja auch in Krankenhäusern Leute gesehen, denen ging es immer noch viel schlechter als mir. Ich habe dann auch anderen beigestanden. Ich habe anderen geholfen. Auch im Krankenhaus gerade. Ich bin mit ganz vielen Leuten ja da zusammengekommen, war oft ein Vierteljahr im Krankenhaus. Und da lernt man viele Leute kennen. Und ich habe denen immer geholfen. Und es hat mir gut getan. Es war besser, als wenn ich mich verkrochen hätte und nur für mein Leiden gelebt hätte. Das hat mir nicht gut getan. Ich habe es gemerkt. Also habe ich mich um andere Menschen gekümmert, auch zu Hause, um die Familie, soweit es möglich war. Und es hat mir so gut getan, dass ich mich wesentlich besser gefühlt habe. Und ich war dabei fröhlich und glücklich, denn ich habe etwas getan, was Gott wohlgefällig war. Und immer, wenn ich so etwas tat, dann habe ich gemerkt, dass Gottes Segen kommt.
Wie haben Sie denn diese intensive Gottesbeziehung überhaupt entwickelt? War das Ihnen so mit in die Wiege gelegt worden von Ihrer Familie her?
Nein, eigentlich gar nicht. Also meine Mutter war protestantisch, mein Vater katholisch und damals mussten die Kinder katholisch erzogen werden, sonst war die Ehe überhaupt nicht zu machen. Also da wurde man nicht kirchlich getraut. Und ja, aber mein Vater war ein halbes Jahr immer unterwegs, meine Mutter hat sich da sehr wenig drum gekümmert und meine Brüder, die wollten vom Glauben eigentlich gar nichts wissen und haben mich immer ausgelacht, wenn ich in die Kirche kam. Also das war mal das eine, es hat mir natürlich was ausgemacht und auch im Freundeskreis, es war nicht so, dass man über Gott sprach, so offen, wie man das heute in solchen Kreisen auch tut. Das war alles ziemlich geheimnisvoll. Es waren ja auch die Gottesdienste in Lateinisch, wo man sowieso nichts verstanden hat. Im Religionsunterricht wurde nicht viel über das praktische Christenleben erzählt. Es war sehr schwierig. Ich kam dann allerdings in die Maria-Wart-Schule und es hat mir sehr gut getan. Also an Gott geglaubt habe ich schon immer. Verstanden habe ich nichts, muss ich ganz offen sagen. Das kam dann erst später. Als ich wirklich schwerst krank war, das war 1981, da musste die Milz entfernt werden, weil die sechsmal so groß wurde wie normal. Nach der Milz war wohl irgendwas schiefgelaufen. Auf jeden Fall habe ich dann Magendurchbruch bekommen, da ist ein Gefäß abgestorben und bin erst nach 5 Stunden operiert worden, weil man damals keine Möglichkeit hatte, das festzustellen, was das überhaupt war. Und als die mich dann operiert hatten, war es eigentlich schon viel zu spät. Man hat mich zugemacht wie nach einer Obduktion und hat meinem Mann erzählt, ich würde sterben. 8 Tage lang. Und ich war sehr viel wach und habe das mitgekriegt. Und ich wusste, ich würde sterben. Und da habe ich das erste Mal wirklich zu Gott geschrien und habe gesagt, Gott, wenn es dich gibt, dann hilf mir. Zu Hause hatte ich einen Sohn mit 12 Jahren. Ich kann den noch nicht alleine lassen. Hilf mir. Und er hat mir geholfen. Er hat mich gerettet. Die Ärzte sprachen von einem Wunder. Die haben nicht geglaubt, dass ich da durchkomme. Ich musste dann nochmals operiert werden, weil sich der Bauch wieder mit Eiter gefüllt hatte. Die Lunge war dann nur noch so groß wie eine Zitrone, musste ich nochmal operiert werden. Und ich dachte, das stehe ich nicht mehr durch. Und er hat mich wieder durchgebracht. Und das Erstaunliche, ich habe mich immer unglaublich schnell erholt. Das war immer eine Blitzheilung. Und das konnte von mir aus gar nicht so schnell gehen. Da musste Gott dahinter stehen. Das habe ich damals begriffen, nach diesen schweren Operationen. Und dann war ich so froh, wie ich nach einem Jahr vom Pflegefall wieder zur ganz normalen Frau geworden bin und habe mich riesig gefreut. Naja, und dann kam schon wieder der nächste Schlag. Und so ging das in diesem Alter, ich war damals 38, da ging das alle 3 Jahre. Später ging es dann jedes Jahr. Dann waren die ganzen Organe dran, dann waren die Muskeln und Zähne dran, Rheuma, Fibromyalgie, dann kam die schwere Osteoporose, die Knochen brachen einfach so, nur weil ich mich irgendwie bewegte Und zum Schluss hatte ich also 11 Beckenbrüche. Erst einen, dann drei, dann sechs. Zum Schluss waren es 11 und das Becken war halbiert, hinten und vorne. Und der Arzt sagte eigentlich, sie durften keinen Schritt mehr laufen. Das kann alles zusammenbrechen. Ich habe nur gelacht und mir gedacht, na, ich mache das, wie ich will. Ich lasse mich von Gott leiten und bin trotzdem zu Hause gelaufen. Ja, und das
Frau Sparrer, vielleicht können...
Ja, bitte?
Ja, vielleicht können wir, weil da kommt ja dann nochmal bald ein wichtiger Wendepunkt. Ich würde gerne noch einmal einen ganz kurzen Schritt, Sprung zurück tun. Mir ist aufgefallen in dem, was Sie erzählt haben, dass Sie also Gott hat gewirkt in Ihrem Leben. Er hat diese Heilungen immer viel schneller und überhaupt erst möglich gemacht, an die kein Arzt mehr richtig geglaubt hat. Aber immer waren auch Ärzte mit im Spiel. Also es ging nicht ganz an den Ärzten vorbei. Und da war ja in Ihrer Jugend schon mal ein entscheidender Arzt, der Ihnen zunächst mal sehr viel Erleichterung verschafft hat, wo Sie dann auch rückblickend sagen, das war schon damals, ohne dass ich das wusste als Jugendliche, ein Eingreifen Gottes, dass ich genau an den geraten bin.
Ja, heute sehe ich das, dass das einfach Fügung Gottes war. Denn wäre ich nicht nach England gekommen als Au-pair-Mädchen, um die Sprache zu lernen, hätte ich nie diese Familie getroffen. Der Familienvater war selber Arzt und er hat mir damals geholfen. Ich hatte Lähmungserscheinungen in den Armen. Das nannte sich Scalene-Syndrom, da waren einfach die Muskeln unterm Schlüsselbein zusammengewachsen, wo die Nerven und Adern durchliefen und mir fiel alles aus der Hand. Ich fiel auch von der Turnhalle, von der Decke, fiel ich einfach auf den Boden und wusste nicht warum, weil ich keine Kraft mehr in den Händen hatte und einfach losließ. Ich konnte zum Schluss keine Handtasche mehr tragen. Ich hatte unerträgliche Schmerzen, weil die Nerven ständig gequetscht waren. Man konnte das damals aber leider noch nicht erkennen. Da gab es nur Röntgen und da hat man nur die Knochen erkannt. Und Muskeln oder Sehnen oder sonst was, wie beim MRT heute, das gab's damals leider nicht. So kam ich nach England und der Arzt hat mich zu einem Spezialisten geschickt und der hat festgestellt, dass es Scalene-Syndrom heißt. Dann ging ich voll Begeisterung nach Hause. Ja, und die Ärzte haben gesagt, das glauben wir nicht. Denn erstens sind sie noch viel zu jung, zweitens kriegt man das nicht auf beiden Seiten und haben mich einfach abgewimmelt. Damals war ich so weit, dass ich mich umbringen wollte. Da habe ich wirklich an Selbstmord gedacht und dachte, wer kümmert sich eigentlich um mich, wenn ich tot bin? Aber ich hatte damals schon meinen Freund, meinen Mann, den ich später geheiratet habe, und dachte, der würde sehr leiden, wenn ich das machen würde. Und hab's dann einfach sein lassen. Und am nächsten Tag kam ein Brief, das war auch Gottes Fügung, kam ein Brief aus England und der Arzt schrieb mir, ich soll nach England kommen, sie machen das für mich in England, sie arrangieren alles. Und er hat mir buchstäblich mein Leben gerettet. Das war auch Gottes Fügung. Aber das habe ich erst ganz viel später erkannt. Manchmal versteht man einfach nicht, was alles passiert. Und irgendwann, 10, 12, 20 Jahre später, sieht man ein, dass das damals gar nicht so schlecht war, wie alles gelaufen ist.
Aber dann fällt mir auch auf, nicht jeder wahrscheinlich in einer Situation wie der Ihren mit Ihrer Krankheitsgeschichte wäre überhaupt auf den Gedanken gekommen, als Au-pair-Mädchen nach England zu gehen.
Naja, ich musste ja irgendeinen Beruf erlernen.
Ordentlich Lebenswillen.
Ja, das war, ich war ja auch, und ich wusste ja auch nicht, was mir alles bevorsteht. Ich dachte ja immer nach der nächsten Krankheit, da ist dann alles in Ordnung. Ich habe mich auch immer wieder erholt und dann kam wieder der nächste Schlag. Und dann dachte ich, na schön, wenn das vorbei ist, dann geht's mir wieder gut. War's aber nicht. Und so ging das halt immer weiter, bis man dann festgestellt hat, dass das dieser komische Virus war, den man nicht finden konnte. Und dann ging's halt ständig weiter. Dann musste ich mich einfach damit arrangieren. Ich musste mich damit abfinden. Ich wusste, es würde nicht mehr besser werden. Und dann kam natürlich die Erkrankungen Schlag auf Schlag. Dann ging es jedes
Sie
Jahr.
Sie haben geheiratet doch vorher noch, nichts? Es gab
das
eine
war
Phase, wo es
Zeit.
Gut aussah.
Ja, genau. Da ging es mir gut. Es war nach diesen Operationen an den Schultern, erst in England, dann in Deutschland. Und dann ging es mir richtig gut. Und ich dachte, na, jetzt geht das Leben richtig an. War aber leider nicht so. Es hielt nicht lange an. Ich war dann, wir haben dann ein kleines Häuschen, ein Reihenhäuschen am Fuß des Dillbergs gehabt. Dann sind wir wieder nach Nürnberg gezogen und ich wollte unbedingt Kinder, ein ganzes Haus voll. Leider hat es nicht geklappt. Die Ärzte sagen, ich krieg keine. Ja, schön, nach 4 Jahren war dann mein Sohn unterwegs und ich habe einen gesunden Jungen zur Welt gebracht. Das war wirklich ein Geschenk Gottes. Er ist heute Diakon in unserer Heimatgemeinde, nebenberuflich und hauptberuflich ist er Polizeibeamter. Hat 3 wunderbare Kinder, die alle bei uns mit im Haus wohnen, die ganze Familie. Und das Leben ist so schön, wenn man die ganze Familie bei sich hat und wenn man sich gut versteht und wenn man unter dem Schutz Gottes wohnt.
Sie haben gesagt, nach der Geburt des ersten Sohnes war dann klar, es würden dann keine weiteren Kinder mehr sein?
Ja, richtig. Da ging es dann erst wieder richtig los mit Operationen, mit die Organe versagten so eines nach dem anderen. Es war unentwegt. Ja, und dann wurde es eben immer schlimmer. Ich konnte dann auch natürlich nicht mehr arbeiten. Wir sind dann wieder nach Nürnberg gezogen, weil das so weit weg war und ich wollte mein Kind nicht auf Bahnhöfen sitzen lassen, wenn es in die Schule geht. Ja, und dann haben wir wieder in Nürnberg zum Glück eine Gelegenheit gehabt, um dort ein Häuschen zu bauen. Und da haben wir uns dann sehr wohl gefühlt. Und es ging alles gut, ja, bis die Erkrankungen wieder Schlag auf Schlag kamen. Dann hatte ich nach dem Magendurchbruch, da habe ich mich dann erholt. Nach 2 Jahren ging es dann wieder los, wieder Bauchoperationen. Da hatte ich eine Riesenzyste im Bauch, die operiert werden musste. Dann wieder eine Komplikation, Darmverschluss. Und dann hat man den Bauch mit Metallplatten und Draht zusammengehalten, weil der sonst gar nicht mehr gehalten hätte. Man sagte mir, man kann den Bauch nicht mehr operieren. So, dachte ich, na schön, dann eben nicht. Und wenn es so sein soll, dann sterbe ich eben einfach. Irgendwann müssen wir ja alle sterben. Ich habe das sehr locker gesehen. Und ich dachte mir, Gott wird schon wissen, was er mit mir tut. Ich habe dann festgestellt, wenn ich in der Bibel gelesen habe, ich hatte ja dann sehr viel Zeit in den Krankenbetten. Und wenn ich die Bibel aufgeschlagen habe und ich fühlte mich sehr schlecht, dann habe ich immer das Gefühl gehabt, jetzt geht's mir wieder gut. Ich fand immer einen Vers, der genau zu mir und meiner Situation gepasst hat. Es war einfach auch Fügung Gottes. Da hat wohl Gott schon zu mir gesprochen, ohne dass ich es bemerkt habe. Und nachdem mir das gut getan habe, habe ich das immer öfter gemacht. Und so bin ich dann eigentlich richtig zu Gott gekommen. Denn ich habe dann das, was ich gelesen habe, auch umgesetzt. Ich habe das geglaubt. Ich hatte keine Kirche, ich hatte keine Gottesdienste, ich hatte keine Priester, die mir was anderes erzählt haben. Ich habe so gelebt wie die Christen in der Urgemeinde. Das mache ich auch heute noch. Und so einiges an unserer Kirche, das passt mir nicht so. Ich denke mir, ich bin kein Theologe, ich muss mich nicht danach richten. Ich lebe so, wie das Jesus wollte, so wie die Urchristen gelebt haben. Da ist Nächstenliebe und Gottesliebe das Allerhöchste gewesen. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Und nachdem Gott...
Lebenslinie. Ja. Ja, vielleicht können wir an der Stelle doch mal, weil das doch wirklich viel ist, was Sie uns erzählt haben, Frau Sporrer, und wir ahnen schon, dass es dann noch eine entscheidende Wende dann gab in Ihrem Leben. Wir hören jetzt eine kurze Musik und dann geht es weiter in dem Lebenszeugnis von Ingrid Sporrer, Lebenslinien, wie ich ein neuer Mensch wurde, hier bei Radio Horeb. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Heute ist unser Gast Ingrid Sporrer aus Nürnberg, die uns erzählt, wie sie ein neuer Mensch wurde. Sie hat eine Krankengeschichte, die ihresgleichen sucht. Also im Jahr 2014 gab es bei Ingrid Sporrer kaum noch etwas, was im Körper halbwegs funktionierte. Kein Arzt gab ihr eine Überlebenschance. Und Frau Sporrer, dann ist aber doch immer wieder etwas passiert, was sie wieder rausgeholt hat aus den tiefsten Krisen. Wie kam es dann zu dieser entscheidenden Wende, die macht, dass Sie heute statt wirklich bettlägerig zu sein, was Sie lange waren, nach den zahllosen Operationen, dass Sie trotzdem jetzt hier bei uns im Studio Radio Horeb München sitzen und von Ihrer Geschichte erzählen können?
Ja, ich war also zum Schluss wirklich ganz am Ende, denn ich hatte zum Schluss noch 3 Liter Sauerstoff pro Stunde. Meine Lunge, die hat sich auch abgebaut. Die Schilddrüse hat sich abgebaut. Ich hatte ja zahllose Knochenbrüche. Die ganzen Organe, es kam jeden Tag was Neues dazu. Muskeln verschwanden über Nacht. Ich hatte also ganz viele Stützelemente an meinem Körper, die mir überhaupt erlaubten, mich noch zu bewegen. Ich konnte 6 Jahre nur auf dem Rücken liegen. Und es war unglaublich. Und eines Tages, ich bin immer trotzdem aufgestanden, habe versucht, kleine Dinge zu richten. Ich wollte mich irgendwie ein bisschen nützlich machen. Ich kam mir so unnütz vor. Und da stand ich auf und wollte ein bisschen was wegräumen. Und dann ging es mir so schlecht. Ich habe mich hingesetzt. Und dann auf einmal habe ich solche Herzbeschwerden gekriegt. Das Herz ist gerast und ich hatte solche Schmerzen. Und ich sagte, ich darf doch keine Schmerztabletten mehr nehmen. Ich bringe mich ja um damit. Das geht nicht. Die Ärzte haben mir es nicht erlaubt. Und bitte Gott, lass doch wenigstens das Herz langsamer schlagen. Ich muss doch ein kleines bisschen mich bewegen können. Ja, und auf einmal hat mein Herz ganz normal geschlagen und auf einmal waren die Schmerzen so, dass ich sie wieder ertragen konnte. Und dann dachte ich mir, was ist denn jetzt los? Wie ging denn das? Ist es jetzt eine Gabe, die ich habe? Oder was war das? Und dann hörte ich eine Stimme und ich sagte zu mir, das kann jeder. Ich bin für alle Menschen da. Man muss nur danach streben. Erzähle es weiter. Ja, und dann, ich war so verwirrt und so durcheinander, dass ich Mühe hatte, das alles zu verstehen. Dann kam eine ganze Liste mit Namen, denen ich es erzählen sollte. Da waren Namen darunter, wo es mir sehr, sehr schwer fiel, das weiterzuerzählen, was ich gerade erlebt hatte. Ich habe es trotzdem getan, weil ich Gott gehorchen wollte. Obwohl es mir sehr schwer fiel, dann habe ich gesagt, habe ich jetzt alle Namen durch, habe ich die Liste richtig abgearbeitet, aber weißt du, warum ausgerechnet der Name? Da fiel es mir so schwer. Und dann kam wieder eine Antwort und er sagte, ich wollte deinen Glauben prüfen. Gott hat zu mir gesprochen. Das war 2014 ungefähr. Ich warte heute noch darauf, dass er mal wieder richtig zu mir spricht. Das tut er aber nicht. Ich höre zwar Gott anders, mit einer inneren Stimme und durch viele andere Dinge, aber dass er wirklich zu mir gesprochen hat, das war für mich so ein dramatisches Erlebnis. Ich habe dann natürlich viel mehr von Gott wissen wollen und habe dann weiter mich bemüht, da was zu ihm. Und zum Schluss habe ich dann noch einen Schlaganfall gekriegt. Also da dachte ich, jetzt endlich, jetzt hat das ganze Leid ein Ende, jetzt bin ich bald bei Jesus. Nein, war wieder nichts. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich konnte nicht alleine sitzen. Ich konnte nichts mehr alleine essen, eine Tasse halten. Ich konnte geschweige denn aufstehen. Mir fiel nichts mehr ein. Die richtigen Worte waren alle weg, was ich sagen wollte. Es war ein erbärmlicher Zustand. Trotzdem habe ich mich gefreut, denn ich fühlte mich so frei. Ich dachte, jetzt endlich komme ich zu Jesus. Und was passierte? Es wurde von Stunde zu Stunde besser, statt dass es schlechter wurde, wie das normal beim Schlaganfall ist. Ja, und dann bin ich nicht in die Klinik gegangen, weil meine kleine Enkelin 2 Tage später Kommunion hatte und ich hatte ihr versprochen, dass ich zu Hause bin. Als ich dann 3 Tage später am Montag endlich in der Klinik war, zum Entsetzen der Ärzte, warum kommen sie erst jetzt? Aber da konnte ich schon wieder alleine aufstehen und es war eine Blitzheilung. Nach 8 Tagen war alles vorbei. Ich konnte wieder richtig sprechen. Ich konnte wieder alles machen, so wie vorher. Und da wusste ich, Gott will mich immer noch nicht haben. Ich war am Anfang richtig erschüttert. Ich dachte, wie lang soll denn das noch gehen? Ich halte doch das schon alles gar nicht mehr aus. Da wäre ich am liebsten gestorben. Aber nachdem ich Gott immer noch leben wollte, sagte ich einfach, ich vertraue dir. Ich weiß, du lässt mich nicht sterben. Du wirst einen Grund haben. Ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Und ich denke, diese Einstellung hat mir dann letztendlich die Heilung gebracht. Und die
Sie
Heilung.
Dann, ja, genau, das hören wir jetzt gerne auch.
Ja, die Heilung, die fand dann statt, da, wo ich wirklich mich nicht mehr rühren konnte, wo jeden Tag was anderes dazukam. Jeder hat darauf gewartet, dass ich sterbe. Und die Ärzte sagten, wir können nichts mehr für Sie tun, genießen Sie noch Ihre Familie zu Hause. So war das. Und dann ging meine Schwiegertochter, die hat von einem Heilungsgottesdienst in Wiesbaden gehört und ist dort mit einer Freundin hingefahren, die ihr das erzählt hat. Die hat mich dann abends angerufen, am 2. Februar 2015, da war der Heilungsgottesdienst, und sie rief mich über Telefon an, sagt, ich stehe jetzt mit dem Handy vorne beim Andreas Herrmann, der wird dir jetzt gleich die Heilung übermitteln. Und ich war platt, also ich konnte es gar nicht begreifen, bedient sich denn Gott auch solcher technischen Hilfsmittel? Und hinterher dachte ich mir, warum eigentlich nicht? Und dann hörte ich so unzusammenhängende Sätze wie Heiliger Geist, Jesus, Heilung von Kopf bis Fuß. Ja, und dann tat mir auf einmal meine Schulter und mein Nacken entsetzlich weh. Und ich dachte, was ist denn jetzt schon wieder los? Was kommt denn jetzt wieder? Und dann fragt mich Margit, hast du jetzt irgendwas gespürt? Naja, dachte ich, Heilung, kann doch das nicht sein, oder? Und dann saß ich so verdattert da und habe so vor mich hingeguckt. Und auf einmal habe ich das dringende Bedürfnis gehabt, meinen linken Arm zu heben. Am linken Arm fehlte der Oberarmmuskel, der hing unten am Ellbogen. Und den konnte ich nur bis zur Schulter anheben. Und auf einmal spürte ich das Bedürfnis, den anzuheben. Ich hob ihn an und er ging weiter, weiter, weiter. Und dann war auf einmal über dem Kopf das Gleiche mit dem rechten Arm. Und meine Beine, die ich sonst anheben musste mit den Händen, die konnte ich auf einmal von alleine hochheben im Sitzen. Und da war ich überglücklich. Halleluja, Gott, Halleluja, groß bist du. Ich habe gejubelt, ich habe mich vor den Spiegel gestellt und habe mich bewundert, wie ich meine Gelenke bewegen kann. Und von da an ging die Heilung jeden Tag weiter, jeden Tag ein Stückchen mehr. Und dann habe ich nach einer Woche, habe ich plötzlich nachts, bin ich aufgewacht, da hat sich der Kopf bewegt. Und da haben sich die Glieder bewegt, meine Wirbelsäule hat sich gedreht und gestreckt. Und es tat aber alles gar nicht weh. Es war ein wunderbares Erlebnis. Ich lag im Bett und habe meinen Körper bestaunt und habe mich gewundert, was da vor sich geht. Das war so schön. Irgendwelche Geister mussten da ich denke, das waren einfach die Hilfskräfte vom lieben Gott, Engel vielleicht, die mich da bewegt haben, die meinen Körper wieder in Ordnung gebracht haben. Auf jeden Fall konnte ich am nächsten Tag gerade laufen. Meine Schultern wurden wieder gerade. Mein Becken wurde wieder gerade, der rechte Hüftknochen, der aussah wie nach einem schweren Motorradunfall, das spürte ich kaum mehr. Es ging dann so rapid. Ich ging also vom Rollstuhl auf zwei Krücken, dann ging ich mit einer Krücke und zum Schluss, nach einem halben Jahr, hatte ich dann nur noch die Halskrause, die meinen Hals stützte, weil mir der Kopf auf die Schulter fiel. Da fehlte nämlich ein Muskel am Hals. Nach einem Jahr war dann auch das in Ordnung und jetzt brauche ich keinerlei Hilfsmittel mehr. Ich bin fit wie ein Turnschuh, wie man so schön sagt. Und es macht mir großen Spaß, für Gott unterwegs zu sein. Ich habe dann Gott versprochen, du hast mich geheilt und ich habe ein wunderschönes neues Leben bekommen. Ich bin so überglücklich und ich will bis an das Ende meiner Tage nur für dich unterwegs sein. Und Gott belohnt mich unentwegt. Sein Segen und seine Gnade, er überschüttet mich damit. Und er öffnet mir immer wieder neue Türen. Er hat mir eine Redegewandtheit geschenkt, die ich ja nie in meinem Leben hatte. Er hat mir ein Gedächtnis geschenkt, dass ich mir das alles merken kann, was da alles vorgefallen ist, auch von früher, die Bibelverse und was ich alles brauche. Und er hat mir eine Begeisterung geschenkt, die auf die Menschen überspringt. Die Menschen spüren das. Und das ist das, was eigentlich viele bewegt, mir zuzuhören. Wenn ich nur aus einem Buch vorlese, dann wäre das lange nicht der Effekt, als wenn ich aus meinem Leben meine Erfahrungen schilder und sie ihnen sagen kann. Und es macht mir sehr, sehr viel Freude.
Frau Sporrer, ich habe mich gerade gefragt, was wohl die Ärzte gesagt haben, als sie dann wieder bei denen aufgetaucht sind. Die wussten ja, wie ihre Knochen aussahen.
Oh ja, die wussten das. Nur einer, der glaubt offensichtlich nicht an Gott. Er sagt, ja, das ist ein Phänomen. Aber die anderen Ärzte, die ich hatte, die sagten, das ist eindeutig ein Wunder. Es ist nicht anders erklärbar. Und ich habe heute Laborbefunde, da ist nichts unterstrichen. Sie kennen ja die Laboruntersuchungen, die man mit Blut macht. Und da habe ich 3 Seiten. Und am Anfang war immer noch viel unterstrichen. Zuerst war alles unterstrichen, dann immer weniger und jetzt habe ich ein Laborbefund. Da ist nichts mehr unterstrichen. Und die Ärztin sagt, das gibt's eigentlich gar nicht. Da habe ich gesagt, haben Sie mehr solche Patienten? Sagt sie, nur die ganz Gesunden. Es ist einfach wunderbar. Und Gott ist so großartig. Ich kann nur immer wieder sagen, bleibt dran. Selbst auch wenn ihr geheilt seid. Es ist nicht deshalb nicht so, dass man bumbal gesund ist. So ist es nicht. Man wird nicht automatisch neu wie der junge Frühling. So ist es auch nicht. Es bleiben schon noch einige Baustellen und die werden auch immer noch gut behandelt. Aber ich kann damit großartig umgehen. Es macht mir keine Beschwerden, weil sie richtig behandelt werden, weil ich Arznei habe, die ja letztlich auch von Gott kommt. Gott hat uns die Ärzte geschenkt, hat uns die Arznei geschenkt. Er will, dass es uns gut geht. Und dafür müssen wir ganz, ganz viel dankbar sein und Gott loben und preisen. Dafür sind wir auf der Welt.
Ich kann mir vorstellen, Frau Sporrer, dass es Menschen gibt, die einfach ihr Leben lang ganz gesund waren und wo sich dann langsam so Zipperlein einstellen, die wahrscheinlich gegen das, was sie vielleicht sogar jetzt noch haben, einfach eigentlich völlig zu vernachlässigen sind. Und trotzdem fängt man dann doch leicht an zu klagen, wenn es so bergab geht. Ja. Wenn Sie das so sehen, was denken Sie dann?
Naja, ich denke mir oft, die waren noch nie so richtig krank. Und ich denke mir, eigentlich sind die undankbar. Denn wenn man sein Leben lang gesund ist, sollte man eigentlich sehr dankbar sein. Und dass im Alter was kommt, das weiß doch jeder. Das haben wir doch schon mit unseren Eltern und Großeltern erfahren. Es ist einfach so. Der Mensch baut ab einer gewissen Altersstufe, baut man ab. Da kommen alle möglichen Sachen dazu und das muss man einfach akzeptieren und das Beste daraus machen. Und wenn ich mich nicht mehr so gut bewegen kann, na schön, dann lege ich mir halt andere Hobbys zu. Ich muss ja nicht unbedingt im Sportverein sein. Ich kann auch nur spazieren gehen. Das ist auch sehr schön. Gottes wunderschöne Natur genießen, das ist auch eine sehr schöne Sache. Aber man muss natürlich flexibel sein, man muss sich umstellen können.
Die Dankbarkeit als... Ja. Ein Weg, auch immer mit Gott in Verbindung zu bleiben. Lebenslinien, wie ich ein neuer Mensch wurde. Ingrid Sporrer hat uns aus ihrem sehr bewegten Leben erzählt. Und ich kann mir vorstellen, dass es so die eine oder andere Frage gibt, die jetzt in Ihnen aufsteigt, liebe Hörerinnen und Hörer, oder dass Sie gerne anrufen möchten, mit Frau Sporrer sprechen möchten. Das ist jetzt möglich unter der Hörernummer von Radio Horeb. 089 517 008 008 ist die Nummer hier direkt zur Live-Sendung bei Radio Horeb Lebenslinien, wie ich ein neuer Mensch wurde, mit Ingrid Sporrer aus Nürnberg. 089 517 008 008. Und nach einer Musik geht es weiter im Gespräch mit Frau Sporrer. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfe-Sendung heute mit Ingrid Sporrer, die uns erzählt hat, wie sie nach einer schier endlosen Krankheitsgeschichte durch eine wunderbare Heilung ein neuer Mensch wurde. 089 517 008 008, das ist unsere Nummer zu dieser Sendung, hinter der Sie live sprechen können mit Frau Sporrer. Uta Pross ruft uns an aus Gifhorn. Herzlich willkommen, Frau Pross. Hallo.
Ja, hallo. Schönen guten Morgen. Gifhorn
in Niedersachsen, richtig?
Stimmt.
Jawohl. Wir hören Sie, Frau Pross.
Frau Sporrer, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie immer bei Gott geblieben sind, dass Sie, egal wie schlimm es war, dass Sie ihn nie losgelassen haben. Und ich möchte Ihnen und mir und allen Menschen wünschen, dass Sie das auch schaffen. Und Gottes reichen Segen für Sie und für uns alle. Alles Gute.
Frau Bross, vielen Dank. Vielleicht aber auch gleich an Frau Spörer die Frage dazu. Es gibt ja Momente, wo es einem wirklich sehr, sehr schwer fällt zu beten, wo einem auch gar nicht mehr so die Worte kommen, wenn man vielleicht große Schmerzen hat. Können Sie uns da sagen, was Sie getan haben, damit Sie auch in diesen Momenten einfach mit Gott verbunden bleiben konnten?
Die Bibel war meine Stütze. Und dann hatte ich ja drei Freunde. Ich hatte Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Denn alle Freunde haben mich dann verlassen. Wenn man so lange so schwer krank ist, hat man niemand mehr und man wird sehr, sehr einsam. Das ist eigentlich das Schlimmste an der ganzen Erkrankung. Die Familie hat kaum Zeit, die muss ihren täglichen Geschäften nachgehen. Und es besucht einen niemand mehr. Teilweise war ich auch viel zu krank, als dass ich Besuch hätte empfangen können. Und zum Schluss kam dann überhaupt niemand mehr. Die Einsamkeit ist das Schlimmste, aber ich hatte Gott. Und wenn ich Gott nicht gehabt hätte, wäre ich bestimmt verzweifelt. Und drum habe ich mich an ihn gehalten, an ihm festgehalten. Er hat mich getröstet, gestärkt. Er hat mir meine Freude, meine Gelassenheit wiedergegeben. Und ich habe mich wohlgefühlt bei ihm.
Ja, alles Gute, Frau Bross, Ihnen nach Gifhorn. Viel Segen auch Ihnen. Und Frau Martinez ruft uns aus München an.
Ja, grüß Frau Gott. Martinez. Frau Sporer, ich habe, erstmal freue ich mich sehr, dass es Ihnen gut geht. Und es ist wunderbar, was Sie erlebt haben, bei all dem natürlich, ja, an Furchtbaren, das Sie durchleiden mussten. Ich habe ein kleines Problem. Und zwar, was Ihnen passiert ist, ist natürlich wunderbar. Aber da gibt es nun viele, viele Menschen, die sind sehr krank, sind sehr gläubig, aber es geschieht ihnen nicht so wie Ihnen. Ich habe lange Zeit im Krankenhaus gearbeitet, habe also einiges erlebt. Und ich habe in meinem Bekanntenkreis momentan eben zwei Fälle und selbst die beste Freundin an Krebs verloren. Wie gehe ich damit um, wenn ich erkenne, jemand ist tiefgläubig und das weiß ich ja nun von den Menschen, die mir sehr nahe sind, und es passiert ihnen eben nicht so Gutes wie ihnen. Das heißt, sie müssen entweder halt von dieser Erde gehen oder wie ein Mädchen in einer Familie, die jetzt wahrscheinlich bald sterben wird. Wie gehe ich damit um? Sie sagen, diese Familie, die dieses kranke Mädchen hat, wir haben Gott auf Knien angefleht, aber er hilft uns nicht. Ja, und eben meine beste Freundin ist auch gestorben. Ich konnte ihr dann auch fast keine tröstenden Worte mehr sagen, weil sie war sehr tiefgläubig. Und wir haben viel zusammen gebetet. Was mache ich, wenn ich vor so einem Fall stehe und gerne mithelfen würde? Denn ich finde das halt in dem Moment, es ist ein echtes Problem dann. Ne?
Ja, ja, genau. Das verstehe ich vollkommen, aber so richtig helfen kann ich Ihnen da eigentlich auch nicht. Denn letztlich ist es ja die Entscheidung von Gott, was er tut. Und Gottes Pläne kennen wir leider nicht. Aber wenn wir dranbleiben, es ist ja auch das Beispiel von der Witwe in der Bibel, die also so ausdauernd ist und dem Richter so auf die Nerven geht, dass es endlich doch passiert, dass er ihr hilft. Und ich denke, wir müssen auch Ausdauer und Mut haben und Stärke und nicht an Gott zweifeln und sagen, du hilfst mir sowieso nicht. Der Glaube ist da das Allerwichtigste. Und dann müssen wir ja immer so beten, so wie es in der Bibel steht, wenn ihr dann den Vater in meinem Namen bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sei. Wir müssen also immer zu Gott Vater beten und immer sagen, in Jesu Namen. Das wissen manche Menschen auch gar nicht und das vergessen auch. Dies wissen die vergessen so häufig. Wir müssen immer in Jesu Namen beten, denn Jesus hat für uns das Heil gebracht, dadurch, dass er am Kreuz für uns gestorben ist. Wir müssen unbedingt Jesus mit einbeziehen. Was Gott dann daraus macht, er hat uns verheißen, wir werden geheilt. Am Kreuz ist er dafür gestorben für uns. Das heißt aber nicht, dass wir alle geheilt werden. Da gibt es oft ganz viele Hinderungsgründe. Da gibt es zum Beispiel auch, dass wir anderen Menschen nicht verziehen haben, dass dann noch Schulden auf uns lasten. Es heißt ja, wenn wir beten, müssen wir erst unseren Brüdern vergeben haben. Das ist auch so eine Sache, die manche Menschen vergessen. Wir müssen erst eigentlich schuldfrei sein, um von Gott gehört zu werden. Es gibt auch andere Hinderungsgründe, dass wir vielleicht selber noch in Sünden verstrickt sind. Es gibt Hinderungsgründe, dass wir von früher, von Generationen vorher noch mit Flüchen belegt wurden. Das sind alles Dinge, aber darauf einzugehen, das geht einfach zu weit. Ich sage nur, es ist nicht so einfach, dass man zu Gott betet und der sagt dann, gut, ich heil dich. Da gibt's ganz viele Kriterien, die oft dagegen sprechen. Und letztlich ist es Gottes Entscheidung. Da kann niemand was dagegen machen.
Es gibt ja auch große Mystiker und Heilige, die schwer krank waren und von denen man weiß, dass sie eine tiefe Gottesbeziehung hatten und deren Weg einfach auch ein anderer war, nicht?
Ja. Und wenn Sie denken, ich bin erst mit 72 geheilt worden. Ich lag im Sterben. Ich war wirklich sterbenskrank. Und Gott hat mich geheilt, weil er wusste, ich schaffe das, dass er hat mich so umgewandelt, er hat so einen, wenn wir in Gott bleiben, dann geschieht eben was ganz Entschiedenes. Er verändert das Herz und er verändert den Charakter. Und er wusste, dass das bei mir möglich ist. Ich weiß nicht, wie er das über andere Menschen denkt, aber offensichtlich war ich wohl der Mensch, den er sich dafür ausgesucht hat. Wir kommen ja auf die Welt, auf einen ganz bestimmten Ort, aus einem ganz bestimmten Grund, zu einer ganz bestimmten Zeit. Und den Plan Gottes, den müssen wir erstmal rausfinden. Das können wir auch nur mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Es ist ziemlich kompliziert, also das alles zu erklären, das sprengt jetzt den Senderahmen. Aber im Grunde ist es einfach so, dass die letzte Entscheidung bei Gott liegt. Da können wir gar nichts machen.
Ich glaube, das ist sehr wichtig, der Satz, den Sie gesagt haben, dass die Entscheidung bei Gott liegt. Und ich glaube, das kann man auch dann so einem Menschen einfach sagen, in aller Liebe.
Ja.
Und dann muss er sich auch nicht schuldig fühlen, weil ich habe halt erlebt, dass dann eben meine Freundin gesagt hat, ja, ich bin halt nicht gut genug für Gott.
Ja.
Und sie hat dann sehr stark gezweifelt eben. Aber das ist ein ganz guter Satz, der ist mir da irgendwie leider nicht eingefallen.
Ja.
Das finde ich schon hilfreich irgendwie, ja, weil tatsächlich, wir haben es ja selbst nicht in der Hand, da haben Sie schon recht.
Ja, nein, das liegt nicht an uns, das liegt eben einfach auch an Gott, wie er entscheidet, und da können wir ja gar nichts machen. Es ist eben so, da müssen wir uns fügen.
Ja, Frau Sparer, ich danke Ihnen ganz herzlich.
Gerne.
Ja, danke, auf Wiedersehen, alles Gute für Sie.
Dankeschön.
Wiedersehen.
Vielleicht auch noch dazu fällt mir ja auf, dass Sie, Frau Sporrer, jetzt nicht sich ans Leben geklammert haben wie ein Ertrinkender, sondern es gab sogar Momente, wo Sie gerade froh gewesen wären, wenn Sie hätten sterben dürfen.
Ja, denn ich habe so gelitten. Ich habe manche Nächte zugebracht, im Stehen an die Wand gelehnt, weil ich vor Schmerzen weder sitzen, liegen noch sonst was konnte. Und da stand ich an die Wand gelehnt und habe vor mich hingelitten. Und ich habe mir oft gewünscht, warum lässt du mich nicht sterben, habe ich immer gesagt. Was hast du nur mit mir vor? Ich konnte es einfach nicht begreifen. Ich bin doch zu nichts mehr nütze. Ich kann gar nichts mehr. Was willst du denn noch von mir, Gott? Und zum Schluss habe ich eben doch immer gesagt, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Das ist das Einzige.
Heißt, das Loslassen vielleicht.
Man muss dann einfach loslassen und sagen, es ist eben so, ich kann es nicht ändern, ich muss mich damit zurechtfinden. Es war oft sehr, sehr schwer, aber ich habe trotzdem nicht von Gott gelassen. Ich habe an ihn geglaubt, denn der war der Einzige, der mir helfen konnte.
Aus dem Raum Frankfurt ruft uns eine Hörerin an, ohne ihren Namen zu nennen. Herzlich willkommen Ihnen in dieser Sendung.
Ja, wir haben ja häufiger auch Telefonkonferenzen mit jemandem, der seit Jahrzehnten Tagebuchnotizen hat und einfach über das Thema, auch hier im Programm auch, ja, also Tagebücher eine Rolle spielen. Ich habe auch viele durchgesehen, also die dann gedruckt sind. Zum Beispiel gibt es da eine Reihe, die heißt auch Lebenslinien. Und viele Menschen, es ist oft sehr schwer, solche Themen auch abzurunden und so. Und man kann da wirklich auch immer wieder schauen, ragt da so eine Kraft ins Leben rein und wie weit kann man über die Dinge überhaupt reden und wo ist es vielleicht auch wirklich sinnvoller, da auf den Punkt zu kommen und zu sagen, lass uns eher in eine Oratio gehen. Das ist meine Frage eigentlich auch an Sie, an die Moderation jetzt auch. Also ob solche Tagebücher, es ist ein unvorproduziertes Programm auch, wo dann auch vielleicht, Fragen möglich sind. Und wenn man zum Beispiel einen Lektor fragt, der sehr viel solche Texte auch gesehen hat, der sagt, es dauert 8 Jahre, bis die Menschen drüber reden können, ja. Also und bis sie drüber schreiben können. Und manchmal muss man sagen, ist es zu schwer, als dass man überhaupt drüber reden kann. Ich weiß nicht, ob
muss das Schreiben dann leichter ist, sagen Sie.
Ja, darf ich dazu was sagen? Also ich habe auch die Erfahrung in meinem Leben gemacht, wenn ich mit manchen Dingen nicht zurechtgekommen bin, die mich schwer belastet haben, die immer wieder hochgekommen sind. Ich habe die einfach nicht verarbeiten können. Dann habe ich mich hingeschrieben und habe das alles Wort für Wort niedergeschrieben, so wie es in mir hochkam. Da muss man das alles nochmal durchleben. Es ist schlimm. Es ist es ist nochmal so schlimm, das alles zu erleben. Aber wenn ich das niedergeschrieben hatte, genauso wie ich es erlebt habe, dann ist es besser geworden. Und dann habe ich das auch überwinden können. Das ist, finde ich, ein guter Rat, wenn man schwierige Dinge erlebt im Leben, schreckliche Dinge, dass man die einfach aufschreibt. Genauso wie man es erlebt hat. Und das hilft. Es hilft zu verarbeiten.
Ja, vielleicht, wenn jemand glaubt, dass etwas fürs Programm von Radio Horeb interessant sein könnte, gibt es immer die Möglichkeit, an den Hörerservice von Radio Horeb zu schreiben. Einfach Hörerservice 87538 Balderschwank. Und dann kann das an den entsprechenden Verantwortlichen weitergereicht werden. Ja, vielen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute. Und Frau Meier ist die Nächste. Sie ruft uns aus Seligenstadt an. Frau Meier, Sie sind mit uns verbunden.
Ja, guten Morgen, Frau Sporrer. Vielen Dank für diesen wunderbaren Vortrag. Also Radio Horeb ist für mich das A und O jeden Morgen. Sonst käme ich mit meinen Depressionen überhaupt nicht zurecht. Und ich hatte mal eine ganz, ganz schwere Depression, wo ich nur noch lag und nicht mehr ein noch aus wusste. Und da möchte ich jetzt einfach mal ein Zeugnis geben. Da hat Gott mir wirklich einen Duft geschenkt. Den habe nicht nur ich gerochen, sondern auch die Nachbarn und verschiedene Masseusen und so weiter. Also Gott wirkt, wenn wir ganz loslassen, wenn wir uns fallen lassen, total, wenn wir nicht mehr weiter wissen, dann kann er auch in uns wirken, solange wir die Depression festhalten und glauben, wir beschaffen das, da geht's nicht. Einfach ganz, ganz uns fallen lassen und vor allen Dingen, dass wir an uns arbeiten, diese ganzen Lebenslügen, ich darf das nicht und da gucken die und da gucken jene, das müssen wir einfach lernen, das loszulassen, dass wir frei werden für Gott.
Ja, richtig. Also ich selbst hatte auch die schwerste Art der Depression, Major Depression. Ich wäre beinahe an Organversagen gestorben dabei. Ich war schwerst krank, aber Gott hat mir auch da wieder rausgeholfen. Und ohne Gott geht das gar nicht. Das kann man alleine nicht schaffen. Die Erfahrung habe ich immer wieder gemacht. Er ist einfach immer da, er hilft uns und wir müssen unsere Probleme, unsere Sorgen einfach Gott zu Füßen legen und sagen, ich kann das nicht. Er hat gesagt, wenn wir Probleme haben, sollen wir zu uns kommen. Das vergessen wir viel zu oft. Wir müssen einfach Gott vertrauen und sagen, du bist der Einzige, der mich versteht. Du bist der Einzige, der mich dir helfen kann. Bei den Menschen finde ich keine Hilfe. Dann legt man seine Probleme Gott zu Füßen und sagt, kümmer du dich drum. Ich schaffe es nicht. Ich habe das schon x-fach erlebt. Das tut er. Er kümmert sich drum, aber Gott steht einfach nebendran und schaut uns zu. Und wenn wir nicht kommen, es ist eben unser freier Wille zu entscheiden, wollen wir Gott mit einbeziehen oder nicht. Und wenn wir uns sagen, das kann ich selber, ich brauche Gott nicht, dann gehen wir eben auf Irrwege oder es geht uns schlecht. Legen wir aber alles Gott zu Füßen und sagen, Gott, hilf mir, wir müssen ihn nur bitten, dann ist er sofort da. Er ist immer hier. Nur möchte er, dass wir ihn darum bitten. Das ist das, was viele Menschen vergessen. Und meinen, ich schaffe das schon allein, ich brauche da Gott nicht. Der soll für die da sein, die ihn wirklich brauchen. Ich bin stark und gut genug, ich kann das. Man kann das aber nicht. Ohne Gott geht gar nichts.
Oder wir glauben, wenn es nicht schnell genug, wenn nicht gleich was passiert, wenn wir es nicht erkennen, wenn wir es nicht sehen, dann geben wir auf und sagen, man muss halt doch selber tun.
Ne? Richtig. Und wenn man den Stecker zieht, dann ist ganz aus, weil dann hat man keine Verbindung mehr zu Gott. Das ist wie mit dem Kabel, wenn Sie jetzt Strom aus dem Stecker ziehen, dann geht nichts mehr. Und wenn wir den Stecker zu Gott ziehen und einfach sagen, du hilfst mir sowieso nicht. Es gehört auch Ausdauer dazu, denn Gott hat uns die ganzen Verheißungen gegeben. Er hat auch gesagt, uns geht's gut, aber manchmal braucht es Prüfungen, um uns ein Stück weiter zu Gott zu bringen. Und dann lässt er auch diese Prüfungen zu. Und dann heißt es einfach dranbleiben bei Gott. Ihm glauben, ihm vertrauen und sagen, ich weiß, du hilfst mir da wieder raus. Er ist der Einzige, der uns raushelfen kann. Und wir gehen aus solchen Situationen gestärkt hervor. Es geht uns jedes Mal ein bisschen stärker. Und ich habe das erlebt bei meinen Erkrankungen. Jedes Mal, wenn ich Gott vertraut habe, ich habe gesagt, Jesus, bleib bei mir, halte meine Hand. Das wird schmerzhaft, das wird schlimm für mich. Das hat er getan. Und ich bin daraus mit Segen und Gnade Gottes hervorgegangen. Man kommt jedes Mal ein Schrittchen weiter Gott entgegen. Aber man muss dranbleiben, man muss vertrauen. Das ist das Allerwichtigste.
Frau Meier, danke für Ihren Anruf. Alles Gute nach Seligenstadt. Und weiter geht es mit Frau Sieger aus dem Saarland. Frau Sieger, grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich möchte mich zunächst bedanken für den guten, sehr guten Vortrag und möchte dazu sagen, bei uns in der Stadtpfarrei haben wir einen Besucherdienst eingerichtet. Da kommen immer viele Leute in die Kirche, mit denen wir dann über Gott sprechen können oder auch einfach nur über das Gebäude oder so. Und das hätte ich heute Morgen tun sollen. Aber mir ging es so schlecht, dass ich zu Hause bleiben musste. Und ja, jetzt weiß ich auch, warum.
Sehen Sie das? Vielleicht war das Gottes Fügung. Vielleicht sollten Sie diesen Vortrag hören.
Genau so.
Ja, ich denke.
Und auch, was Sie gesagt haben, das Aufschreiben, das habe ich im vergangenen Jahr gemacht. Vor kurzem habe ich mal so rückblickend das durchgelesen. Und da habe ich gedacht, hast du das da geschrieben? Was war denn das für eine Zeit oder so?
Ja.
Und ich fange jetzt wieder damit an. Und was mir noch sehr geholfen hat bei Ihnen, dass Sie sich an Gott Vater wenden im Namen Jesu.
Ja, so steht es in der Bibel. Das ist uns eigentlich vorgeschrieben.
Ja.
Wenn wir um etwas bitten, immer Gott Vater und im Namen Jesu.
Genau.
Ja.
Okay, ich kann einfach nur Danke sagen.
Gerne, habe ich gerne gemacht. Ich freue mich, wenn ich Ihnen helfen konnte.
Frau Sieger, auch Ihnen alles Gute, gute Besserung Ihnen. Und ein letzter Hörer ist noch in dieser Sendung mit dabei. Er ruft uns auch anonym an aus Süddeutschland. Herzlich willkommen.
Ja, grüß dich, hallo. Vielen Dank für die motivierende Sendung. Ich hätte noch ein paar Einwürfe oder Bemerkungen. Also das, was Sie sagen, Gott, da würde ich sagen, der Gott hat zu mir geschrien, dass ich ihn endlich entlasse und anfange, die Verantwortung zu übernehmen, um ihn zu entlasten. Gott zu fordern, dass er mich gesund macht, das ist für mich eine Abwendung von ihm eigentlich. Oder von ihm oder von ihr oder nehmen Sie es, wie Sie es möchten. Ich habe an so vielen Stellen das so genauso wieder ausgeführt. Für mich ist eine Frage, woran erkenne ich, wann ich loszulassen habe? Wie sieht das Loslassen aus? Wie gehe ich davor? Was ist eigentlich in sich loslassen? Und wann ist die Zeit gekommen, wo ich tätig werden kann? Nur Gott, das ist für mich Fanatismus.
Gott, mir das bewusst gegeben, damit ich
das erkenne, dass das dahinter viel, viel mehr ist als nur mein kleines sogenanntes Ich. Viel mehr.
Vielleicht wir haben verstanden, worum es Ihnen geht. Glaube ich, die Sendezeit geht ziemlich schnell dem Ende zu. Vielleicht lassen wir Frau Spörer darauf noch eingehen. Ja?
Ich kann Ihnen nur sagen, es ist so, dass wir Gott natürlich helfen müssen. Gott hat uns Verheißungen gegeben und er steht auch zu seinem Wort. Was Gott gesagt hat, ob das im Alten Testament oder Neuen Testament, er immer und ewig steht er zu seinem Wort. Und er hat uns diese guten Dinge verheißen. Aber wir müssen unser Teil dazu tun. So ist es nicht, dass wir uns einfach hinsetzen, so Gott, jetzt mach du mal was und ich setze mich bequem zurück, ich habe dir alles zu Füßen gelegt, das ist jetzt deine Verantwortung. Nein, so geht es nicht. Gott hilft uns dabei, so ist das. Er nimmt uns bei der Hand, zieht uns wieder raus aus dem Dreck, in dem wir drin stecken und er hilft uns aus allen Angelegenheiten raus und er hilft uns weiterzukommen. Er hilft, dass es uns besser geht. Er hilft, dass wir geheilt werden, wenn es sein Wille ist. Denn Jesus ist dafür am Kreuz gestorben. Er hat Blut für uns vergossen, um uns all diese wunderbaren Sachen zu verschaffen, damit uns gut geht. Aber unser Teil müssen wir schon beitragen. Und wenn wir unsere Arbeit und unsere Dinge, die wir tun, mit Freude machen, dann hat auch Gott an uns Freude. Und der Segen kommt auf uns. Und mit Dank Dankbarkeit für alles, was wir bekommen, dankbar sein. Wir neigen immer dazu, alles für selbstverständlich zu nehmen und nur zu meckern. Und das ist der falsche Weg. Dankbarkeit ist das Erste, was wir bringen müssen, wenn wir zu Gott beten. Erst danken, dann Gott preisen und Gott loben und Gott anbeten. Und erst dann sind unsere Wünsche dran. So ist die Reihenfolge. Das ist ganz, ganz wichtig. Meistens kommen wir nur mit einem Wunschzettel. Ich möchte, ich hätte, ich würde gerne und hilf mir mal da. Und wenn Gott nichts macht, sagen wir, der hilft mir sowieso nicht. So geht es nicht. Wir sind auf der Welt, um Gott zu loben und zu preisen und ihn anzubeten. Und er hilft uns dann, er kommt dann mit seinem Segen. Aber wichtig ist als Erstes die Dankbarkeit.
Der heilige Ignatius hat ja auch dazu gesagt, man soll so handeln, als hinge alles von unserem Handeln ab, und so beten, als hinge alles von Gott ab. Am Ende hängt alles an Gott, aber im Handeln muss man sich auch ganz hineingeben. Das ist ja auch eine alte Lehre der geistlichen Führer. Vielen Dank, Frau Sporrer, dass Sie uns aus Ihrem Leben erzählt haben und von dem, was Sie aus diesem sehr intensiven Leben gelernt haben, auch über Gott und über die Beziehung des Menschen zu Gott. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Ich bedanke mich vielmals, dass ich Zeugnis ablegen durfte. Es ist mir eine Freude.
Lebenslinien, wie ich ein neuer Mensch wurde, ist das Thema gewesen in dieser Sendung. Gerne können Sie diese Sendung weiterempfehlen, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie ist im Podcast in der Mediathek von Radio Horeb zu finden, in Kürze unter www.horeb.org. Oder Sie melden sich beim CD-Dienst von Radio Horeb unter 08328 921 120. Das ist die Nummer vom CD-Dienst. Dort können Sie einen Mitschnitt bekommen. 08328 921 120. Vielen Dank, Frau Sporrer. Alles Gute, weiterhin viel Segen, Gesundheit und weiterhin die Lebensfreude, die wir aus Ihrer Stimme herausgehört haben in dieser Sendung. Gottes Segen wünscht Gabi Fröhlich und Ihnen allen noch einen schönen und gesegneten Tag.